Folge 79 von HSV, meine Frau! Ah, man merkt schon, die Euphorie hat ein kleines bisschen nachgelassen, auch hier bei der Begrüßung. Ein Spieltag vor Schluss steht schon fest, das wird nichts mehr mit dem Aufstieg. Und darüber sprechen wir heute zu dritt. Kai ist auf Vaterschaftsurlaub, ja, ne? Oder ja. Hat Vaterschafts, wie auch immer, Tage, wie man das nennt, auf Malle, zu Recht. Deswegen ist Gato dabei.
Moin.
Bones.
Moinsen.
Und ich bin Stibi. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir analysieren das 1:4 in Paderborn. Ach, eigentlich, ich habe auch keinen Bock drauf. Es ist so, glaube ich, allen geht's doch so, die jetzt diese Folge hören. Man hat keinen Bock, diese Interviews zu lesen, diese Statements zu hören. Wie ist eure Gefühlslage gerade? Ich verweigere den HSV im Moment. Ich boykottiere ihn.
Ja, ich finde es einfach eine richtig große Scheiße. Und ich gestern Abend...
Moment, kann es noch sein, dass wir vielleicht 20-0 gegen Duisburg gewinnen?
Ja, wenn irgendjemand eine italienische Mafia oder kroatische Mafia im Spiel ist, dann ja.
Oder Bochum. Bochum muss doch gegen Union nur 5-0 gewinnen und dann würde uns auch noch ein 14-0 reichen. Aber nein, Spaß beiseite, hier ist nichts mehr zu holen. Deswegen, es ist eine große Scheiße.
Ja, es ist eine absolut Riesenscheiße. Ich habe mich gestern Abend auch so gefühlt, tatsächlich wie beim Abstieg. Es war kurz so eine innere Leere da, weil es war auf einmal... Ja, es war auf einmal Realität. Irgendwie vorher habe ich nie so richtig dran glauben wollen und gedacht, naja, irgendwie wird man schon schaffen und jetzt ist man noch ein Jahr in dieser Scheißliga.
Ja.
Und ich habe auch echt, also ich habe auch einen inneren Hass, so, das hatte ich vorher auch noch nie so gegen die Mannschaft, gegen Trainer, aber auch gegen die Führungsebene, weil ich jetzt wirklich ernsthaft denke, wie kann man daraus nicht lernen? Wie kann es immer noch so scheiße sein, dass man wirklich mit dem Kader und den Voraussetzungen am 34. Spieltag noch nicht mal eine Chance hat aufzusteigen? Also einen Spieltag vor Schluss, also das geht doch gar nicht. Da ist so viel falsch gelaufen und eigentlich müssen alle raus so ungefähr, aber dann ist man wieder an dem Punkt, wo man gefühlt schon von vor Jahren war, aber ich meine, die Führungsebene ist sowas von angezählt. Ich meine, was haben die sich für eine Scheiße geleistet mit Titzen lassen? Letzte Folge haben wir es noch gesagt, mit der Argumentation entlassen, Aufstieg ist in Gefahr. Und jetzt wechselt man wirklich nicht den Trainer, wo der Aufstieg so krass in Gefahr ist. Also es ging der Pfeil 2019 ging die ganze Zeit bergab, ohne einen Lichtblick. Es gab noch nicht mal, also der einzige Lichtblick war vielleicht...
Derby-Sieg.
Ja, Derby-Sieg und Pokal.
Und da sieht man ja mal, was möglich gewesen wäre, wenn anscheinend die Einstellung stimmt, ne?
Ja.
Bei Derby-Sieg und Pokal bist du ja von alleine motiviert, sag ich jetzt mal. Irgendwie hat...
Und dann haben sie Wolf die Jobgarantie ausgesprochen, völlig unnötig und völlig falsch. Also es war, da war ja noch alles gut.
Zitat war, glaube ich, egal was passiert, auch Liga unabhängig. In 12 Monaten ist Wolf noch unser Trainer und das ist 3 Monate her.
Und also sind jetzt keine, die das erste Mal im Fußballbusiness sind, ne? Also jeder weiß, dass man irgendwie am besten eigentlich nur Einjahresverträge machen sollte im Fußball, aber gut. Und dann, ja, an Wolf festgehalten und jetzt stehst du da mit dem Salat, dass du halt nicht aufsteigst und also ich glaube, manchmal checken die nicht, wie nah das den Fans auch so geht. So, ne? So, ja, dann ein weiteres Jahr, zweite Liga, kein Problem, wir sind noch nicht reif genug. Aber was ist das für eine Kacke in der zweiten Liga? Man will irgendwie wieder hoch und ja, jetzt das Einzige, was sie gut gemacht haben, obwohl ich Becker nicht mag, so die Transfers, die waren tatsächlich so ganz in Ordnung.
Die ja jetzt schon
in
feststehen.
Summe,
so,
in ne? Summe auch, die neuen Transfers finde ich auch völlig in Ordnung, aber also...
Da bevor das ja viele Rauswürfe, aber Becker, sagst du, darf vorerst bleiben.
Ja, aber unter ganz krasses Vorbehalt, weil er auch Titz nicht mehr haben wollte und Wolf jetzt auch nicht gefeuert hat. Und das sind so die Kernelemente seines Jobs, die er falsch gemacht hat. Die Transfers, das ist das Einzige, warum er noch im Amt ist, weil er zu Saisonbeginn einigermaßen gute Transfers geholt hat. Aber ansonsten raus, ey. Aber das hält ihn halt noch. Und weil du jetzt versuchen musst, Konstanz irgendwie reinzubringen und ich ihn eigentlich für einen guten Mann halte, aber seine Argumentationen sind jetzt schon wieder auch völlig scheiße.
Bei uns, das zwitschern die Spatzen von den Volksparkstadion-Dächern. Gibt es irgendwie neue Trainer, die mal gesichtet wurden? Ich habe tatsächlich gehört, dass Labbadia gesehen wurde in Hamburg, aber das ist ja häufiger der Fall.
Labbadia wohnt noch hier in Uhlenhorst. Also er hat seinen Hauptwohnsitz hier. Von daher, also bei spielfreien Tagen und spielfreien Wochenende ist er immer noch hier. Hat er letztens auch beim Interview mit Evalin
gesagt. Am Flughafen wurde er gesichtet, aber gut,
ja, genau.
Auch das
war wahrscheinlich also. Nach dem Samstagsspiel hat er jetzt Sonntag, Montag freigegeben.
Haken wir das ab, aber genau. Gibt es irgendwelche konkreten Gerüchte, irgendwas, irgendwelche Verhandlungen?
Man hatte wohl, kam heute raus, Achim Bayerlorz, der heute bei Köln zugesagt hat. Den hat
von Regensburg.
Genau, da hat man wohl mal angeklopft.
Und der so, ne.
Mitten, genau, also da war er auch schon mit Köln ein bisschen in fortgeschrittenen Verhandlungen und das Argument, dass der Aufstieg bei Köln deutlich wahrscheinlicher ist als beim HSV, hat ihm dann die Entscheidung auch nicht schwer fallen lassen und hat er, wie wir heute erfahren haben, in Köln unterschrieben. Hacking geistert durch die Medien, aber ich glaube, der ist...
Naja, wird frei, ne? Nach Saisonende bei Gladbach, hat Bock auf den Job, hört man.
Ich glaube, die Kondition, die Hacking sich vorstellt, weil da hat er meistens auch immer eher internationale Mannschaften oder Vereine, die im oberen Drittel spielen und das, was er beim HSV sich aufbauen müsste, da besteht schon ein kleiner Graben, also...
Also ich habe heute mit meinem Chef telefoniert, der kommt aus Nürnberg, ist ein ganz großer Clubfan und er meinte so, ah Stübi, jetzt nächstes Jahr spielen wir nochmal gegeneinander und dann komme ich nochmal vorbei, wenn der Club in Hamburg ist und bla, dann gehen wir was trinken und da haben wir so ein bisschen über den HSV gesprochen und er hat gesagt, also Wolf muss raus und er würde dem HSV gratulieren, wenn Hacking kommt, weil sie da immer noch schwärmen von Hacking. Ist lange her, aber der war ja mal beim Club 3 Jahre, hat eigentlich überall, wo er war, immer nur positive Visitenkarten hinterlassen. Auch bei Wolfsburg, glaube ich, den Pokal gewonnen, ne? Damals, unter anderem gegen Bayern, noch mit De Bruyne, diese Ära. Also hat schon gute Arbeit gemacht. Jetzt Gladbach ja auch überwiegend gut, dann natürlich ein Wahnsinnstief, wo es nochmal diesen Absturz gab, aber der strahlt dann so ein bisschen mehr Autorität Hacking, vielleicht aus, ne?
Hacking, also für mich würde ihn sofort nehmen. Also er ist jetzt, er legt jetzt irgendwie keinen Mega-Run hin, aber er ist so gutes, positives, also gutes Niveau hat er einfach immer so. Also er fühlt jetzt nicht dich irgendwie so emotional zu 8 Meisterschaften in Folge wie so ein Kloppo vielleicht oder so. Also macht er jetzt zwar auch nicht, aber der macht aber gute Arbeit und ich glaube, Ebbers hat auch mal gesagt, die haben bei so einer Hochzeit getroffen, das wäre der beste Trainer, unter dem er je trainiert hätte. Ich weiß noch nicht gerade, wo er mit ihm irgendwie zusammen trainiert hätte, aber war mir so in Erinnerung geblieben. Ja, also der meinte, es wäre der beste Trainer, den er je gehabt hätte. Aber ich finde auf jeden Fall, Hacking würde ich so, also ich glaube nicht, dass ich das antue, ne? Ich würde ihn sofort nehmen. Aber, und auch wenn er übrigens da, würde ich auch mal die Millionen rein investieren, anstatt vielleicht in La Soga, euer Gerede da immer.
Aber ja, ich will auch, also La Soga ist ja auch sowieso schon recht, das steht ja schon fest.
Ja, in den Trainer würde ich, dem würde ich auch Gerede. Dann, keine Ahnung, 3-4 Millionen geben, weil der muss einfach nur jeden Spieler ein ganz bisschen besser machen, dann steigt der Marktwert bei allen um 1 Million und hast ihn locker schon wieder drin. Also, da kann man wirklich mal Kohle raushauen. Der andere, den ich natürlich auch interessant finde, ist Stöger, der mit Köln halt so in einer ähnlichen Situation was geleistet hat. Der
bei Dortmund unterirdisch performt hat, ne? Also das ist ja auch wie so ein Risiko.
Unterirdisch finde ich jetzt nicht. Ne? Am Anfang war in Ordnung, dann war er so, er hat so verwaltet da irgendwie, es war eine Nummer zu groß einfach für ihn. Ich weiß nicht ganz genau, was da, welche negativen Dinge er hatte, aber da mit Köln hat er, der war mega, das ist ja fast nach Europa geführt, Köln nach dem Aufstieg. Also da finde ich ihn, den würde ich auf jeden Fall auch nehmen, so. Was mich wieder nerven würde, wäre so ein junger Trainer, so Wolf hat die ganze, das alles, was er jetzt erlebt, so, weißt du, denn in 10 Jahren ist er vielleicht gut, so, und dann sagt er, damals habe ich die und die Fehler gemacht, aber geil, jetzt hat er sie mit uns gemacht und jetzt sind wir halt nicht oben, so eine Scheiße, also da sollen wir halt irgendwie, dann soll er als Co-Trainer irgendwie arbeiten von irgendjemandem, aber erstmal einen Erfahrenen jetzt.
Also Stöger würde ich jetzt ungern nehmen, weil ich einfach glaube, diese Köln-Saison war eine Ausreißersaison, also ich habe jetzt die letzten Wochen mal ein bisschen angefangen, wieder tiefgründig Fußball, so wissenschaftliche Bücher zu lesen und da wie man auch Fußball so Fußball-Matrix-mäßig...
Schmadtke hatte ja wohl was mit Stögers Frau, ne?
Das auch, ja. Aber Dorf hat auch beschrieben, dass Köln für ihre Leistung in dieser Europa-League-Saison, für ihre Leistung, die sie dort abgerufen haben, aus relativ wenig Torchancen überproportional viele Tore gemacht haben und das... so eine Saison hast du eigentlich immer mal, genau wie Labbadia jetzt.
Welches Buch war das? Was, also nur aus Interesse? In welchem Buch steht das?
Warte mal, die Fußballmatrix heißt das und dann gibt's davon noch einen Nachfolger und das lese ich aktuell, wo es halt wirklich auch darum geht, Ballbesitz und Torchancen.
Tobias Escher, kann es sein?
Nee, ist ein anderer, okay. Ist ein Redakteur von 11 Freunde, aber das ist ja auch jetzt relevant. Ja. Und auf jeden Fall geht es auch darum, dass man Torchancen nicht anhand von einfachen Schüssen, sondern wirklich anhand der Qualität der Torchancen mal bemisst. Und da hat sich halt gezeigt, dass Köln eigentlich von den Chancen her Platz 14, 13 war in dieser grandiosen Saison, aber von der Chancenverwertung weit über Bayern stand. Also die haben überproportional viele Chancen verwertet, gemessen an den Chancen, die sie eigentlich hatten. Und ich glaube, die Dortmunder Halbserie mit Stöger, ich glaube, das ist so das Level irgendwo dazwischen, das ist so Stögers eigentliche Leistung, die er so als Trainer bei einem Verein mitbringen könnte.
Also lass uns nochmal, wenn wir jetzt über das große Ganze reden, einmal noch bei der Trainerfrage bleiben. Weil ich nämlich mir Gedanken gemacht habe, auch lange überlegt habe und ich sage, lass doch Wolf drin. Was jetzt mal so ein bisschen dahergesprochen so, ne? Also Wolf hat jetzt Fehler gemacht, keine Frage. Sowohl bei der Aufstellung als auch, wie er das vielleicht so ein bisschen in der Öffentlichkeit moderiert hat, als auch dann am Ende, was die Motivation anging. Aber kann man ihm nicht die Chance geben, eventuell aus dem Fehler zu lernen und sagen, okay, alles klar, du bist ja erwiesenermaßen Typ mit Fachkenntnis, bist, keine Ahnung, Trainer des Jahres 2015 gewesen, sämtliche Jugendmannschaften des BVB zu deutschen Meistertiteln geführt, also du hast die Fachkenntnis und jetzt geben wir dir mal die Chance, an diesem Scheitern sozusagen zu wachsen und zwar hier bei uns. Jetzt kennst du den Verein, hast jetzt ein Jahr als junger Trainer dir das mal gegeben, was beim HSV eigentlich abgeht und glaubst du nicht, dass er in der Lage ist, diese Fehler im neuen Jahr zu vermeiden und dass ein neuer Trainer wieder dieselben Learnings machen müsste? Und du vermeidest, wieder einen neuen Trainer auf der Payroll zu haben und so weiter und so fort. Aber das Geld jetzt mal beiseite geschoben. Mhm. Dass man einfach mal antizyklisch handelt und sagt, okay, wir sind der neue HSV und wir glauben an den Trainer, haben uns zu dem bekannt und dazu stehen wir jetzt auch mal. Wir stehen mal zu unserem Wort, ist ja auch wichtig. Und wir gehen mit Wolf in die neue Saison.
Also es gibt eine Chance, glaube ich auch, dass funktioniert. Ich habe ganz, ganz kurz tatsächlich auch daran gedacht. Aber da müsste man halt einerseits erstmal tiefer in die Mannschaft reinhören, so wie viel Rückhalt hat er noch in der Mannschaft, was er jetzt überhaupt nicht geschafft hat. Er hat jetzt halt der Mannschaft überhaupt kein Leben eingehaucht, er hat total unkonstante Aufstellungen gemacht. Taktisch mag er gut sein, mag vielleicht irgendwie dementsprechend guter Co-Trainer sein, aber so dieses Cheftrainer sein, ich meine, die Mannschaft stand ja ohne Leben da so und irgendwie, das war halt alles so ein bisschen zu wenig und dann nochmal weiter gesponnen nächste Saison, sagen wir, er bleibt Trainer. Was ist denn, wenn der HSV auf einmal das erste Spiel verliert, das zweite Spiel unentschieden steht, dann ist er sofort volle Kanone in der Kritik, weil... Ja,
bei Hacking auch so, ne?
Nee, der neue Trainer, der erstmal Kredit bis Weihnachten, sag ich dir. Aber Wolf würden alle sagen so, wie könnt ihr den als Trainer noch lassen? Der hat jetzt die letzten, dann kommen wieder irgendwelche Rechnungen, die letzten saisonübergreifend 18 ja. Spiele, 3 Punkte geholt. Der ist genauso scheiße. Oder selbst in die Vorbereitung, wenn da nur ein Spiel verloren geht. Also ich glaube, da wird dann total sensibel drauf reagiert. Und das wird dann schwierig. Also einerseits muss man sehen, ob die Mannschaft dahinter steht und dann muss man auch richtig gute Medienarbeit leisten, dass nicht bei der ersten kleinen Schwäche man ihn da nicht freut, weil dann musst du auch sagen, dann musst du es halt durchziehen. So.
Also in die Mannschaft reinhören, da gebe ich dir recht. Also wenn die nicht mehr an den Trainer glauben, dann hat es überhaupt keinen Sinn und wenn die Jungen sagen, nee, der Typ ist völlig blind, dann geht's nicht, das wissen wir nicht. Aber wenn du sozusagen deine Trainerwahl nach den Medien oder nach den voraussichtlichen Medienberichten richtest, dann ist es wirklich HSV at its best. Also dann haben wir uns nicht weiterentwickelt so.
Ja, aber dann hat auch jeder Spieler so intern, die schon immer so Wolf-Kritiker waren, haben dann so ey, die schießen dann auch gegen Wolf und...
Ja, aber alleine die Neuen, die jetzt kommen, die hat ja Wolf mit überzeugt in den Gesprächen. Also heißt, bei Kinsombi
ja,
und
das
bei
Duziak
und der ja. Bochumer und so, da saß ja Wolf mit in den Verhandlungen und hat dann die konzeptionell offensichtlich überzeugt, zum HSV zu kommen.
Deswegen macht es ja so ein bisschen Sinn. Also was vielleicht so ein Zwischending wäre, ich glaube auch, dass Wolf ein guter Trainer ist und selbst Bernhard Peters hat ja gesagt, er ist riesen Fan von Wolf, ne? Total überzeugt, super Trainer, das Beste, was im HSV so ungefähr passieren konnte nach Titz. Aber vielleicht braucht er irgendwie so eine Doppelspitze, irgendwie so einen anderen starken Co-Trainer meinetwegen an seiner Seite, wo man den Medien verkaufen kann, okay, wir haben jetzt eigentlich den als Trainer und Wolf kriegt irgendwie einen Tick stärkeren Co-Trainer an die Seite und dann ist das so ein Trainer-Duo, was ja vielleicht nicht einfach ist so, weil es auch noch nicht gab, aber man wechselt vielleicht das Trainerteam irgendwie nochmal aus und dass er nicht allein unangefochtener starker Mann ist, aber trotzdem irgendwie noch dabei ist.
Also ich würde auch bei Wolf bleiben, allein deshalb, weil ich letzte Woche auch schon meinte, du musst ihm einfach mal diese 6 Wochen Sommerpause geben, dass du wirklich mal diese Truppe von Grund auf nach deinen taktischen Wünschen ausrichten kannst in der Vorbereitung und die müssen auf jeden Fall noch 1-2 Transfers in der Verteidigung tätigen, weil Lacroix war gestern wieder Also ja. Beiwerk, Jung seit einem halben Jahr durchläuft das Formtief seiner Karriere. Sakai hat seine besten Jahre mit 28 hinter sich. Das ist unterirdisch, was da hinten abgeht. Ich glaube, die hat noch nicht mal den Ball gehabt nach dem Anstoß und nach 20 Sekunden lag der Ball hinten drin bis zum 2-0 und das kann es doch einfach überhaupt nicht sein. Und wie gesagt, ich würde ihm diese Sommerpause geben, meinetwegen auch bis zum 10. Spieltag der neuen Saison, dass du wirklich mal ihm einen kompletten Vorbereitungszeitraum gibst mit dem Kader.
Ja, aber wenn man jetzt mal die negativen Dinge von Wolf aufzählt, ne, das ist, also ich finde, er hat keinen Spieler besser gemacht außer Jatta. Alle sind irgendwie ein Stück weit vielleicht stagniert oder sogar irgendwie noch schlechter. Dann finde ich, er hat, wie eben schon gesagt, der Mannschaft kein Leben eingehaucht. Es war keine Winner-Mentalität auf dem Platz. Kommt ein bisschen von den Spielern, aber du kannst es als Trainer auch erzeugen. Ich glaube, wenn ein Extrembeispiel Kloppo da wäre, da wäre das auch ganz anders aufgetreten.
Also mit den Spielern besser. Jetzt habe ich natürlich ganz kurz mal überlegt, aber so, ja, Jatta, Janjicic, Bates, Van Drongelen,
finde ich nicht.
Santos.
Also das war, die waren von vornherein irgendwie schon so gut, also die waren unter Titz genauso. Janjicic hat davor auch in der ersten Liga ab und an mal gespielt, der hat jetzt keine Bäume ausgerissen. Von ja. Drongelen ja. ist der einzige, der, wo man sagen, so Step by Step, aber das war jetzt auch nicht irgendwie, der hat jetzt auch nicht überperformt.
Also Bates hat am Anfang den Ball gar nicht richtig getroffen.
Ja.
Aber gut, aber müssen wir jetzt nicht uns drauf aufhängen.
Auf jeden Fall jetzt nichts wo man sagt, so wow. Ja. Ja, dann finde ich, dass er mit einfach diese Mentalität und er hat, also das ist zu viel, wo ich sage, so, ja, taktisch ist er gut, aber irgendwie vielleicht kein Händchen für Aufstellung, kein Händchen für Gespräche mit den Spielern. Also das ist alles, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es sehr schwierig für ihn jetzt irgendwie, dass er den Turnaround schaffen kann.
Ich glaube, die Frage, ob ein neuer Trainer kommt oder nicht, wird sich gar nicht stellen, weil der finanziell überhaupt keine Möglichkeit hat, der HSV einen neuen Trainer zu holen. Denn durch den Verbleib in der zweiten Liga fehlen nächste Saison 14 Millionen an TV-Geldern und Emirates hat nur zugesagt zu verlängern, das Hauptsponsoring, wenn es wieder hochgeht, das tut es jetzt nicht. Und da werden auch 7 bis 8 Millionen fehlen. Das heißt, dir fehlen schon mal 21 Millionen, mit denen du eigentlich geplant hast. Und unter dem Aspekt stellt sich, glaube ich, überhaupt nicht die Frage, ob man erstmal im Sommer einen neuen Trainer holt oder nicht. Und das ist also die Entscheidung mehr oder weniger schon abgenommen aufgrund äußerer Umstände.
Wo ich sozusagen mit Gato auch übereinstimme, ist, dass irgendwie die Außendarstellung einfach schwach ist, weil dann auch sich Leute wie Hoffmann und Jansen, die ich so ein bisschen als etwas stärkere Persönlichkeiten in der HSV-Führungsetage sehe, immer so extrem zurückhalten. Und dann ist immer Wolf auf sich allein gestellt, Becker hat auch so eine ruhige Art, schwäbelt dann irgendwie so rum. Das ist so in der Außendarstellung manchmal so ein bisschen defensiv und nicht HSV-like. Und meint ihr nicht auch, dass es eine Variante wäre mit Wolf auf dem Trainerposten, aber dann noch mit so einem, ich sag jetzt mal Sebastian Kehl, Matthias Sammer im besten Fall, dann wirklich noch ein Ex-HSVer, der so richtig für den HSV steht, als Sprachrohr nach außen. Der ein bisschen Druck nimmt von Wolf. Ich finde so, das wäre nochmal eine Möglichkeit, was rauszuholen. Weil Wolf war auch so überpräsent jetzt in dieser schlechten Phase. Das stimmt schon. Dadurch ist er jetzt so negativ belegt.
Finde ich in Ordnung.
Und wenn
ist,
ja, wer?
Ist aber auch, es sieht auch so ein bisschen, finde ich jetzt so am Vorstand, es sind halt alles so keine Sympathisanten, ne? Also Jansen zu frisch, der hätte mal vorangehen können, vielleicht auch müssen. Hoffmann ist ein Kriegskram.
Jansen jetzt auch clever sich rausgezogen, damit er gar nicht mit der Geschichte irgendwie verbunden
genau.
wird.
Genau, ist halt Präsident und bla bla bla.
Jetzt wieder e.V.
Jetzt e.V., ja, ich habe mit Profis noch nichts zu tun.
Landesligameister, glaube ich, geworden mit der dritten Herren HSV, das hat er nochmal gepostet, aber zu den Profis kam nichts.
Ja. Hoffmann, so ein wannabe-harter Hund irgendwie, aber ist halt auch kein Sympath. Becker, wie gesagt, schon so ein ruhiger und eigentlich ist es jetzt konsequent, wenn man jetzt, also ich komme nochmal zu deiner Frage zurück, wenn man jetzt Wolf rausschmeißen würde, wäre es also aus der Vorstandssicht oder aus der Argumentationssicht völlig hirnrissig, weil die haben noch gesagt, erstens, wir gehen mit Wolf 12 Monate, aber das haben wir dahingestellt und dann haben sie halt gesagt, wir wechseln jetzt den Trainer vor Ingolstadt nicht, wir wechseln den Trainer vor Paderborn nicht und dann musst du doch wissen, okay, der Pfeil zeigt die ganze Zeit nach unten, höchstwahrscheinlich oder mit einer Wahrscheinlichkeit verlieren wir wahrscheinlich und dann, wenn du dann den Trainer wechselst, das wäre doch, dann hättest du ihn auch vorher schon wechseln können, so. Dann ist finanziell wäre das Gleiche, so. Also dann hättest du auch einen Trainer noch auf der Payroll. Dann musst du doch jetzt sagen als Vorstand, na gut, okay, wir halten jetzt an ihm fest, weil wenn du jetzt wechselst, dann hast du dir, also dann hättest du wirklich vor 2 Wochen wechseln müssen, weil dann wäre die Chance viel, viel größer, dass du aufsteigst. Also wenn sie jetzt wechseln, ist eigentlich das gefühlt das Dümmste, was man irgendwie machen kann, so, weil dann das die Chance vertan, trotzdem einen neuen Trainer auf der Payroll und irgendwie wieder Trainer gewechselt und also das ist echt alles, das wäre von vorne hinten nicht zu Ende gedacht.
Wer wäre so ein HSVer, sag ich jetzt mal, der so für den HSV steht, den man sich gerne anguckt?
Olic finde ich weit vorne, jetzt auch Co-Trainer bei der WM oder EM, WM, keine Ahnung.
Ja, aber auch natürlich nicht so der
sprachlich
Mikrofontyp, sag ich jetzt mal so, ne? Was sagt ihr zu Barbares oder so?
Grenzwertig.
Also nach dieser Kommentator-Performance gegen Pauli, schwierig. Also,
aber eigentlich ein nice Typ so vom Ding her, aber irgendwie...
Vielleicht Carsten Bäron, Roy Präger, Harald Spörl, dass du mal die irgendwie so ausbildest und sag mal so ein Crashkurs halbes Jahr...
Ali Alberts.
Ja, der!
Ja.
Der war doch auch bei den Rangers, jahrelanges Kapitän in Schottland. Also ich glaube, der hätte auch so Präsenz, sich vor so einen Trainer zu stellen und auch den Presseleuten auch erstmal die Richtung vorzugeben.
Der also jetzt gar nicht auch. Ja, also aus jüngerer Vergangenheit gibt es eben keinen so richtig, ne, muss man sagen. Also für mich wäre es, mein absoluter Wunschkandidat wäre Petritsch. Weil der so eine Winner-Mentalität ausstrahlt, ist einfach ein Erfolgstyp und rhetorisch, glaube ich, auch echt top. Und
der wäre mega.
Kann sogar auch im Training mal vielleicht dem einen oder anderen Stürmer sagen, pass auf, halt mal den Fuß so und so, dann zeige ich dir mal, wie man einen Freistoß tritt. So, ne?
Hat er schon mal was gemacht in die Richtung? Oder?
Gar nicht, aber er hat ja, also glaube ich, in der Stadionshow irgendwann mal signalisiert, so nach dem Motto, ich dränge mich nicht auf, aber wenn der HSV kommen würde, dann können wir gerne uns unterhalten. Hat übrigens auch Raphael van der Vaart gesagt, der jetzt mit 12 Kilo plus im Moment Dart-Turniere spielt.
Hab ich auch gesehen.
In Holland. Auch van der Vaart ein Typ. Den haben wir schon mal, glaube ich, diskutiert hier in der Runde. Da sind wir alle so ein bisschen, der könnte auch schnell so
also der hat
mit den fünf Besten abhängen und
genau, also der hat viel zu viel geschnackt in seiner zweiten HSV-Runde und der hat sehr viel negative Energie hier gelassen. Also den möchte ich nicht mehr sehen.
Also Petritsch würden wir alle unterschreiben. Es wäre schon cool, ne? Es wäre so ein Gesicht, der das so ein bisschen Zuversicht auf
einfach,
die Bank bringt.
Dass jemand da ist, der einfach die Welle der Kritik ein bisschen abfängt, dass der Trainer ruhiger arbeiten kann. Er muss ja nicht die ganzen Fragen da bedienen, aber einfach mal so einen kleinen Wall erstmal bietet für den Kopf,
genau,
dass Wolf nicht Angst haben muss, dass schon wieder irgendein Fragengewitter auf sich einbröseln zu lassen.
Ja, es geht ja halt auch viel um Image oder so wie hier Kaprüngen in der HSV-Gruppe gesagt hat, mal so eine Vision aufbauen, irgendwie, dass man erstmal irgendwas hat, so woran man irgendwie denken, glauben kann, irgendwie.
Ja.
Finde ich auch gar nicht verkehrt. Ist natürlich immer viel Palaver und gemacht, dann wird wenig, aber ich finde, der HSV muss irgendwie mal so wieder sympathischer werden, so nahbarer und die Leute müssen es einem gönnen und nicht irgendwie aus Mitleid, aber so für die Spieler auch irgendwie dann dadurch noch attraktiver werden, auch vielleicht mal so einen offensiven Fußball spielen, das war auch echt, dass wir in der zweiten Liga ohne Stürmer gespielt haben und irgendwie Verpisser-Fußball gespielt haben, also kein Wunder, dass die Spieler keinen Bock mehr hatten irgendwie und Brust raus, also das ist auch das allerletzte, musst du mal wieder Gas geben und das alles ist halt das fehlt so ein bisschen, so Aufbruchsstimmung. Also Hoffmann steht so genau fürs Gegenteil. Aber naja gut, am liebsten würde er jetzt FC Bayern irgendwie managen, aber nicht.
Am Ende des Tages hast du recht behalten. Hoffmann raus.
Ja, Hoffmann raus. Und das Schlimme ist ja alles, der dafür so ein bisschen stehen würde, wäre Titz gewesen. Aber mit dem hat man sich ja verscherzt und ich denke, viel schlechter hätte er es sicherlich nicht gemacht. Ich traue ihm immer noch nach, wie viele andere.
Ist wahrscheinlich aber auch. Also so ein bisschen ist er auch so der Gewinner, ohne irgendwas geleistet zu haben. Ne? Also am Ende des Tages hat er den vierten Platz erreicht, so mit so einer Semi-Leistung, wo man permanent, also unter anderem 0-5 gegen Regensburg, 0-3 gegen Kiel zu Hause, alles unter Titz. Und
ja,
trotzdem
aber
wird er jetzt so, hat er so einen heiligen Status.
Ja, aber wahrscheinlich auch nur, weil er halt diesen krassen Weg, den Gado gerade angesprochen hat, auch gegangen ist. Er hat dann wirklich mal die gestanden, die uns in die Scheiße geritten haben, draußen gelassen und mit Steinmann, mit Wagnermann als Anfangself gespielt.
Ja.
Und das auch in Kauf genommen. Er hat es ja auch in der Sommerpause kommuniziert. Es geht darum, hier was aufzubauen und nicht gleich hauruck. Das hat ja Hoffmann ja auch gesagt. Wir müssen nicht unbedingt aufsteigen. Natürlich wollte es jeder, aber es wurde nach außen immer kommuniziert, dass man es nicht machen muss. Und das hat Titz entsprechend umgesetzt. Einfach mit den jungen Leuten was gestartet, mit Pollersbeck als Innenverteidiger, einfach seine Art jungen Fußball gespielt oder spielen lassen, wie er sich das vorgestellt hat. Man hat ihm leider nur 10 Spieltage Zeit gegeben und jetzt steht man da, wo man eigentlich vorher stand, vor einem Jahr.
Ja, und dann sagen jetzt Becker auf einmal so, nee, wir wollen dich hier wieder entlassen, weil das die Spirale und so weiter und so fort, das in Gang setzt und beschleunigt. Aber ich meine, die haben ihn ja entlassen. Die haben ja keine Zeit gegeben. Und ich weiß noch hier, wie Jansen meinte, ne, hier, nee, nicht gut und für den kann ich mich nicht verbürgen und so weiter und so fort. Ja,
auch im Podcast, ne?
Ja, ist irgendwie bin kein Fan von seiner Spielweise. Und im Endeffekt, ja, muss man sagen, klare Fehlentscheidung. Also glasklare Fehlentscheidung. Und dann nochmal die Fehlentscheidung, jetzt Wolf nicht vorzeitig zu entlassen und nochmal vielleicht doch den Aufstieg zu schaffen. Also,
aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du doch eigentlich jetzt auch
ja, jetzt
Wolf wieder festhalten, ne?
Naja, jetzt ist eine neue Situation. Wenn ich jetzt einen guten Trainer...
Wenn du nicht Hacking kriegen kannst...
Genau, wenn ich jetzt einen guten Trainer kriegen würde, ich denke, es gibt noch ein, zwei andere, die wir nicht auf dem Zettel haben, die gut sind, dann würde ich erst Prio 1 den neuen Trainer nehmen und dann ansonsten würde ich nochmal ganz tief in die Mannschaft reinhören und nur in den Ausnahmefällen, wenn wirklich alle sagen in der Mannschaft, nee, also es ist wirklich ein super Trainer und es war irgendwie unsere Schuld und wir haben uns selber demotiviert und keine Ahnung, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich. Aber es gibt ein Szenario, wo ich sagen würde, ja.
Abschlussrunde, gibt es einen Trainer, bei dem ihr den HSV boykottieren würdet?
Ja, Thomas Doll wäre nah dran, muss ich sagen. Doll ist schon...
Ich hab auch einen, der auf dem Markt ist und ich habe ganz große Angst, dass er kommt.
Neurohrer oder was? Das wäre schon wieder geil.
Nee, ist gar nicht unrealistisch.
Ich werfe einen Scheißhaufen gegen Stadion, wenn die André Breitenreiter holen. Das ist für mich absolut so ein Halbjahrestrainer. Der kann eine Truppe motivieren, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen und dann die nach vorne peitscht. Aber für mich ist das ein absoluter No-System-Trainer. Der weiß nicht, was er da macht und ist in meinen Augen auch bei jedem Verein gescheitert. Und da gehe ich nicht mehr ins Stadion, wenn dieser Holger kommt.
Bei mir ist es Jens Keller.
Oh ja, er ist auch ganz große Angst, dass
Jens Keller kommen könnte. Irgendwie auch eine Union-Vergangenheit, kennt die Liga leider auch sehr gut, wird permanent zu Gesprächsrunden eingeladen und ist im Moment sehr präsent in den Medien. Da habe ich ein bisschen Schiss, dass der die Jungs überzeugen könnte.
Welche Spieler würdet ihr jetzt kicken?
Ja, Sakai, Hunt, Lasogga geht ja jetzt auch schon.
Hunt auch?
Ja. Ganz klar. Also alles
hat 5 von 34 Spielen gemacht so ungefähr.
Ja, und jetzt hat er sich dann wieder hingestellt und sich so distanziert von der Truppe, hat ja nochmal so eine riesen Brandrede gehalten. Alle haben sich verpisst und hat sich auch gar nicht mit einbezogen so richtig, wo man sagen muss, also wenn sich irgendjemand verpisst hat in den letzten 14 Spielen, dann finde ich eher mit der aufgebrochenen Oberschenkelverletzung. Also für mich ist Hand unten durch. Über sein fußballerisches Vermögen haben wir lange genug gesprochen, ist geil, so bockt es auch, aber können wir nicht mit solchen Leuten müssen wir gar nicht arbeiten, da holen wir dann Leute wie Ken Zombie, ist Weltklasse. Dann, also den Lacroix kriegt man für, glaube ich, etwas über 1 Million losgeeist aus dem Vertrag.
Oder? Der ist ja nur geliehen.
Ja, ich weiß, aber was würde er kosten? Also eine Mio würde ich noch hinlegen.
Ich glaube 2 oder 2,5.
Ich würde für diesen Typen... nix hinlegen. Der hat 2-mal gegen Toronto gespielt. Müsste
ja noch zahlen.
Lacroix macht mich wirklich fertig. Ja. Und zwar mit Ansage. Er hat 3-4 Mal mit Ansage gepatzt und jetzt schon wieder. Er hat ein Spiel mal gut, eine Halbzeit mal gut gespielt. Wie kann er den Aufstieg kosten? Es ist so ein Rattenjunge.
2 Spiele gegen Terodde und dann kommt die Ansage, ja, er war mal bissig im Training, wir verlängern. Und dann denke ich, er hat 2 von gefühlt 34 Spielen gut gemacht und das ist schon eine Basis für den HSV zu verlängern. Halleluja. Verpiss dich nach Basel in die Innenverteidigung. ich will dich hier nicht mehr sehen. Ja. Sakai
auch, was macht echt, der? Alter. Was macht er für Fehler? Was macht er wieder für Fehler?
Bau deine Frühlingsrollen an, aber hau ab hier aus Hamburg, meine Güte. Lasogga, schau, Holpi auch schau, kann jetzt irgendwie bei Flixbus arbeiten. Es ist alle weg und
also das alte Eisen weg.
Ja.
Alte Eisen plus Lacroix, richtig?
Genau, und dann kommt ja noch ein... Ja,
und Jung macht mich auch wahnsinnig.
Genau. Ja,
Jung muss irgendwie Haare ab, irgendwie was verneuern oder
mit
so.
Mit der Friese ist es scheiße geworden.
Ja, er muss irgendwas, der war früher echt mal ganz gut und ich mag ihn auch gerne, ein Hamburger Jung, aber was der sich geleistet hat, das ist...
Und dann kommt ja noch ein Unheil aus Hannover zurück. Bobby, der US-Boy.
Da haben wir ja aber schon gesagt, das könnte einer sein, der nächste Saison die Liga zusammenbombt.
Weil der hatte nämlich in seiner Union-Saison, wo wir als ihn losgeeist haben, in irgendwie 30 Spielen 17 Tore gemacht. Und aber konnte es wieder irgendwie 6 Spiele bei Hannover nicht mittrainieren, weil sein Knie, was er seit 3 Jahren irgendwie mit sich rumschleppt, wo er auch bei uns schon damals immer fit gespritzt wurde vor dem Spiel, das hat ihn jetzt komplett außer Gefecht gesetzt im Saisonendspurt. Also das wie Sieg oder Sarg dieser Typ, entweder spielt er und er könnte ein paar Tore machen oder den spritzen wir ein ganzes Jahr irgendwie auf Kosten des HSV durch die Saison.
Ist mir auch egal, er hat genug Geld für sein ganzes Leben verdient. Ja. Wir können ihn noch einmal jetzt durch diese Saison spritzen und danach kann er nach Kalifornien wieder gehen.
Er hat noch 2 Jahre Vertrag.
2 Jahre noch? Ja. Ja, aber soll echt, also wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn loszuwerden, dann musst du ihn echt abgeben. Der Typ hat auch nur Scheiße aber geleistet.
Die gibt's nicht.
Welcher Verein nimmt den?
Genau.
Ne? Das sind echt. Das ist
da, da kriegt er ein garantiertes Top-Gehalt beim HSV. Ja. Er wird den Albert Streit machen und sich, sich zur Ruhe setzen.
Und dann auch unser Papa, ne? 4 Millionen, ein
Papa
Jahr.
Auch muss weg.
Muss weg, ja.
Auch nur verletzt.
Ja, kommen Sie.
Nur verletzt.
Gyros in der Reha gefressen. Und das hat sich am Ende nicht ausgezahlt, muss man sagen. Naja.
Na, es müssen doch alle weg. Scheiße.
Ja, ein paar Junge waren geil, aber die, also alle, die geil waren, gehen leider auch. Santos, Mangala. Doch, es müssen doch alle weg.
Alle raus. Hoffte, ein Mann kommt aus Dänemark zurück.
Ja, okay. Finde ich okay.
Also.
Bitte. Komm zurück.
Vielleicht war das auch Wolfs Idee, das kann man ihm ja vielleicht auch mal zugestehen, dass er sagt, okay, für einen Aufstieg habe ich jetzt keinen Platz für ihn, um das, um die Mannschaft irgendwie hochzuwuchten.
Steinmann kickt 7-mal besser als Jung.
Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht hat Wolf das Gegenteil erhofft und jetzt, wo er ausmisten muss, sagt, okay, jetzt hat er wenigstens ein halbes Jahr Spielpraxis gesammelt, bevor ich ihn auf der Bank hätte sitzen lassen. Und so habe ich wenigstens jetzt einen jungen Mann, der sich ein bisschen beweisen konnte und der ist, glaube ich, in Dänemark ganz gut eingeschlagen.
Wann
und
ist HSV am kommenden Wochenende gegen Duisburg?
Sonntag wieder, 15:30 Uhr.
Ey.
Und die haben auch schon heute Morgen in den Morningshows, ich glaube, das wird ein gähnendes Five-Konzert geben von 50.000, weil man hat ja vor Wochen...
Da kommen überhaupt 50.000.
Man hat ja vor Wochen, das war ja das Schönste,
Stimmt.
Zum Saisonfinale die Karten auf 98 Euro gegen MSV Duisburg preislich beziffert. Das Endspiel ist ja jetzt nicht mehr vorhanden. Jetzt ist bei HSV-Seite überlegt man, wie können wir die Fans irgendwie entschädigen, dass man...
Wir haben doch die Kontodaten, PayPal, Rücküberweisung.
Ja.
Oder einladen.
Freibier.
Einladen, also entweder Freibier am Sonntag ist aber scheiße.
Ja.
Oder du sagst wirklich, wir laden euch ein zum ersten, alle die eine Karte gekauft haben.
Ersten Spieltag.
Wir laden euch ein zum ersten Spieltag der neuen Saison.
Ja. Oder zumindestens die Option geben, ob man das Geld spenden möchte, in Anführungsstrichen, dem HSV, oder ob man halt eingeladen werden möchte, aber das wäre mal ein feiner Zug.
Also das geben wir jetzt wirklich mal bitte als Hinweis mit. Ich weiß gar nicht, ob das die Verantwortlichen auf dem Zettel haben, aber die Geschichte ist ja ein Witz. Gut, dass du es ansprichst bei uns. Also diese Ticketerhöhung fürs letzte Spiel, was jetzt komplett wertlos ist, das wird eine Höchststrafe, sich diesen Kick zu geben. Wir müssen uns das auch überlegen, ob wir dahin gehen
überhaupt. Ich bin 50-50. Ich weiß nicht. Gestern dachte ich, ich setze keinen Fuß mehr in das Ding rein.
Ich glaube, wir müssen irgendwie müssen wir rein, um dabei zu sein auch.
Ich glaube, ich nehme mir ein Megafon mit. Wir sitzen ja relativ nah am Spielfeld dran.
Ja.
Und werde mir 1-2 Spieler mal persönlich vorknüpfen. Und auch noch rüber schräg hoch in die Loge zu
Gideon,
Hoffmann.
Gideon!
Ja.
Komm mal.
Ey, Bernd! Bernd! Raus!
Ja, gut. Also da werden wir berichten dann hoffentlich. Der ein oder andere wird sicherlich im Stadion sein und dann hören wir uns nächste Woche nochmal zum großen Abgesang. Also wenn du das verlierst noch gegen Duisburg. Ja.
Die auch schon abgestiegen sind.
Also es ist eigentlich egal. Das wird ein Sommerkick at its best. Aber man ist fassungslos. Es ist der tiefste Tiefpunkt. Ja. Es ist noch ein viel tieferer Tiefpunkt als der Abstieg. Das ist für mich der tiefste Tiefpunkt, an dem ich den HSV bewusst jemals erlebt habe. Wo wir jetzt gerade sind.
Du bist nur aufgrund eines besseren Tores noch 16. in der Rückrundentabelle. Eigentlich bist du fast 17. in der Rückrunde. Von Platz 1 in der Hinrundentabelle auf Platz 16, 17 in der Rückrunde. Das ist...
Wow. Also, das...
Wow. Wow. Und ciao.